Deutschlandfunk. Der Tag.
Früher hieß es über die gute alte Glotze mal, Fernsehen macht die Klugen klüger und die Doofen döver. Das gilt heute auch für das Internet. Und ich füge hinzu, manche macht es auch gewalttätiger, mindestens verbal. Seit Tagen häufen sich Meldungen über bedrohte PolitikerInnen, die wegen der Corona-Schutzmaßnahmen unter Druck geraten, sei es durch Fackeln tragende Neonazis, die angeblich nur spazieren gehen, oder durch den Hass im Netz. Der bricht sich Bahn, vor allem im Messenger-Dienst Telegram, weltweit eines der meistgenutzten sozialen Netzwerke. SPD-Parteichefin und Digitalexpertin Saskia Esken fordert jetzt Konsequenzen.
Ich habe mir am Wochenende tatsächlich mal wieder das fragwürdige Vergnügen gemacht, bei Freie Sachsen vorbeizuschauen. Das ist schon sehr ungemütlich da und ich habe jetzt kein geheimes Passwort benötigt, um dort reinzuschauen. Mit meinem Bericht aus meinem Wochenendausflug bei einer rechtsradikalen Gruppe und könnten die Sicherheitsbehörden durchaus auch mal reinschauen in diese Gruppen und selbst dort strafbare Inhalte auffinden und die dann auch strafverfolgen. Und das wäre auch dringend notwendig. Dort werden Straftaten angekündigt, die dann anschließend auch entsprechend umgesetzt werden, wie damals der Sturm auf den Reichstag.
Saskia Esken heute Morgen im Deutschlandfunk. Warum nutzen Rechte und QuerdenkerInnen gerade diesen Dienst? Was lässt sich strafrechtlich dagegen unternehmen oder auch nicht? Antworten darauf gibt's gleich. Außerdem sprechen wir mit einem Apotheker aus Duisburg über gefälschte Impfpässe, woran sie zu erkennen sind und ob wir in Deutschland angesichts dieser Entwicklung ein nationales Impfregister brauchen. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag. Tja, auch gefälschte Impfpässe werden übrigens über die Kanäle von Telegram angeboten und damit sind wir direkt bei unserem ersten Thema. Ob es nun in Sachsen ist, in Bayern oder auch in Nordrhein-Westfalen, in vielen Bundesländern steigen gerade die Zahlen falscher Impfzertifikate. Vor allem ApothekerInnen melden die Verdachtsfälle. Wie systematisch die Betrügerinnen und Betrüger vorgehen, das zeigt der Fall eines 31-Jährigen aus Nürnberg. Mehrere hundert Impfpässe soll er gefälscht und angebliche Corona-Schutzimpfungen eingetragen haben. In seiner Wohnung wurden unter anderem Arztstempel gefunden, Impfaufkleber und mehr als 100 schon gefälschte Ausweise. Darüber habe ich mit dem Duisburger Apotheker und Vorstandsmitglied der Apothekerkammer Nordrhein gesprochen, mit Christoph Herrmann, und ihn zunächst gefragt, wie er auf diese systematische Fälscherszene reagiert.
Ja, ich denke dann eigentlich, dass das muss wohl dann einer der Lieferanten sein von diesen vielen Impfpässen, die wir Tag für Tag und Woche für Woche sehen. Zumal es auch manchmal auffällt, wenn wir quasi per Rundmail von unserem Gesundheitsamt mitgeteilt bekommen, wie ein falscher Impfpass aussieht oder was es da wieder Neues gibt, dann sieht man einen ähnlichen bald wieder. Also offensichtlich hat dann der gleiche Fälscher an mehrere Leute verkauft.
Wie schnell oder einfach ist denn so ein gefälschter Impfpass zu erkennen?
Ja, sag mal, es gibt, ich kann jetzt natürlich nicht verraten, wie genau es geht, aber es gibt eine ganze Reihe Anzeichen. Also erstmal, wie sieht der Impfpass aus? Verdächtig ist schon mal ein ganz neuer Impfpass, total unberührt und dann am besten keine Voreinträge. Obwohl wir natürlich wissen, momentan gibt es viele davon, aber kann man schon mal genauer hingucken. Dann ist es eine Frage, wenn jemand zu mir jetzt nach Duisburg kommt und in Hamburg wohnt, sich Hannover impfen lassen hat, dann fragen wir uns natürlich auch, warum kommt der jetzt gerade zu uns? Und umgekehrt, auch keine Garantie übrigens, dass man nicht erkannt wird, wenn der Duisburger nach Duisburg kommt. Da kennen wir natürlich unsere Umgebung und wissen vielleicht auch, wie Stempel und Ähnliches aussehen. Ja, und dann haben wir noch die Möglichkeit, die Aufkleber, die Größe, die Beschriftung der Aufkleber, das war zwar nicht immer durchgängig standardisiert, aber doch ziemlich standardisiert. Und viele Apotheker haben ja auch mitgewirkt beim Impfen in Impfzentren und haben dann auch die Ärzte mit Impfstoff versorgt, die wissen, wie das aussieht. Teilweise sind auch falsche Chargen angegeben, das kann man mittlerweile ganz schnell abfragen. Die Stempel sehen eigenartig aus, die Handschrift, mit der es eingetragen ist, ist teilweise eigenartig und die Unterschriften sind auch merkwürdig.
Also kurzum, wenn ich Sie richtig verstehe, ist ein gefälschter Impfpass relativ leicht zu erkennen?
Nein, das waren jetzt ja erstmal nur die ganzen Anzeichen. Wenn jemand das jetzt richtig gut macht, dann wird das natürlich schon schwierig. Und ich sage mal, wir wie wir das kennen, könnten natürlich relativ gut wahrscheinlich einen gefälschten Impfpass herstellen. Aber glücklicherweise, so scheint es zumindest zu sein, haben ja die Leute, die die Dinger fälschen, jetzt nicht große Insiderkenntnisse.
Wenn Sie jetzt in der Apotheke stehen, Sie sind ja Besitzer einer oder mehrerer Apotheken, unter anderem in Duisburg, und jemand kommt mit einem sehr offensichtlich gefälschten Dokument in Ihre Apotheke, was tun Sie da?
Also ganz zu Anfang haben wir die direkte Konfrontation gesucht und haben gesagt, so, das Ding ist falsch, jetzt rufen wir mal die Polizei. Da setzen wir uns, wie wir dann ja auch aus den Medien erfahren haben, natürlich einer gewissen Gefahr aus. Da haben wir jetzt, sagen wir mal, ein bisschen etwas elegantere Methoden entwickelt, dass man demjenigen sagt, okay, wir können das jetzt nicht nachvollziehen, wir müssen das überprüfen, was ja auch tatsächlich so ist. Und dann hat man ja die Angaben von demjenigen, man hat ja eventuell eine Kopie des Impfpasses, des Ausweises, und dann kann man das auch in Ruhe prüfen und kann dann weitere Schritte einleiten. Was natürlich übrigens jetzt nicht heißt, dass jeder, der sowas in der Apotheke hört, dann auch angezeigt wird wegen falschem Impfpass, weil manchmal müssen wir wirklich mal nachprüfen.
Und Ihr Eindruck aus der Praxis, wie groß ist eigentlich das Problem zurzeit?
Also um mal ein Beispiel für Duisburg zu nennen, wir kriegen über unser Gesundheitsamt, über die Amtsapothekerin am Tag bis zu 5 Meldungen. Das heißt, für eine Stadt von Duisburg mit 500.000 Einwohnern ist das schon eine ganze Menge. Und es ist natürlich zu befürchten, dass es auch noch eine große Dunkelziffer gibt. Denn wie gesagt, alles sieht man wahrscheinlich nicht.
Sie haben mir vorhin in unserem Vorgespräch gesagt, dass jeder 5-Euro-Schein in Deutschland besser geschützt oder gesichert sei vor einer Fälschung. Wie kommen wir überhaupt zu diesem schlechten Status quo, dass sich ein derart wichtiges Dokument so leicht fälschen lässt in Deutschland wie ein Impfpass?
Naja, es ist ja im Grunde eigentlich bis zu Corona und vielleicht bedingt mit der Masernimpfung eigentlich immer nur dazu da gewesen, dass jemand im Eigeninteresse seine Daten festhält. Und das hat sich jetzt mit Corona ja total geändert. Wir haben auch eine Zeit lang ja auch nur ein Eigeninteresse gehabt und jetzt plötzlich wird es eben ein Fremdinteresse. Also das heißt, der Impfpass hat im Grunde eigentlich die Sicherheitsmerkmale eines Dokumentes, was man eigentlich nur dazu geführt hat, um selber noch genau Bescheid zu wissen, wenn man geimpft wird. Aber es hat überhaupt in der Anlage nie irgendein Sicherheitsmerkmal.
Und trotzdem könnte man ja sagen, die Zuständigen, die Verantwortlichen hätten längst reagieren müssen, denn wir haben zum Beispiel bei den Coupons für 2 kostenlose Masken für Ältere oder für Menschen mit Vorerkrankungen im letzten Jahr ja auch reihenweise Missbrauch erlebt, dass sich da in den Apotheken mit gefälschten Coupons Menschen auf Kosten des Staates eine Maske abgeholt haben.
Also ich glaube, das hat man einfach verschlafen. Zu Anfang. Also ich weiß noch, als wir vor einem Jahr angefangen haben zu impfen, das erste Mal im Altenheim waren, da war das so, dass wir dann überlegt haben, ja, wenn jetzt jemand also noch aus Überrestmengen geimpft wird, wie bekommt der denn dann auf Dauer eine offizielle Impfung? Und dann hat man diese Impfung gemeldet und hat gedacht, so wird die offiziell. Und kein Mensch hätte gedacht, dass diese Impfungen nicht zentral registriert werden und tatsächlich nur in diesem gelben Impfausweis festgehalten werden oder auf einer Impfbescheinigung. Und ich glaube, da liegt einfach der Konstruktionsfehler von Anfang an drin.
Sie sagen keine zentrale Registrierung. Das ruft natürlich nach dem Thema zentrales Impfregister. Würde das gegen Missbrauch helfen? Bräuchten wir das auch in Deutschland?
Also das würde sicherlich nicht schaden. Also ich denke mal, es müsste ja gar nicht zentral abfragbar sein, aber es würde uns ja bei dem Ausstellen einer solchen Bescheinigung schon helfen, wenn man darauf zumindest bei Nachfrage mal zurückgreifen könnte. Denn heute ist es ja so, wir müssen im Grunde, vielleicht haben lokal gute Kontakte zu den Ärzten und auch zum lokalen Impfzentrum, aber wenn das schon die Nachbarstadt ist, dann wird das ja schwierig. Gerade was die Impfzentren betrifft, die haben dann irgendeine Telefonnummer, die nicht jeder kennt und so weiter. Also das heißt, das würde sicherlich aktuell ausgesprochen helfen.
Nur in der aktuellen Pandemie, sagen die Kritiker, die dann des Weiteren auch Datenschutzgründe anführen, in der aktuellen Pandemie wäre das jetzt gar nicht mehr zu schaffen. Gut, diese Aussage lässt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt überprüfen, aber Österreich und Dänemark zum Beispiel haben ein Impfregister unter den europäischen Staaten und Deutschland hat da sozusagen ein Versäumnis, wenn ich Sie richtig verstehe.
Also ich Ich glaube, man könnte wenigstens mal damit anfangen. Also natürlich würde das sicherlich in den nächsten 4, 5, 6 Monaten keinen großen Unterschied machen. Man müsste ja die alten Impfungen erstmal alle nacherfassen und eintragen. Also das dauert vielleicht sogar ein Jahr und länger. Aber meine persönliche Prognose dieser Pandemie ist ja, dass wir da längst noch nicht durch sind. Und ich denke immer schon jetzt darüber nach, wann werden denn die Leute das vierte Mal geimpft oder vielleicht noch mehr. Und vielleicht wäre man ja dann wenigstens besser aufgestellt.
Herr Hamann, Sie haben uns eben beschrieben, dass es eine Reihe von Merkmalen gibt, an denen Sie Fälschungen recht gut erkennen können. Es gibt aber auch andere Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer Zunft, heute etwa das Beispiel einer Apothekerin in der Süddeutschen Zeitung, heute an diesem Dienstag, die beschreibt, wie schwierig es ist, immer das erst einmal zu überprüfen und dass auch ein Versäumnis das sei, dass die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, also ihre Lobbygruppe, da gar keine Schulungen oder Ähnliches anbiete. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Also ich glaube, das bringt uns, also würde mich persönlich jetzt nicht weiterbringen. Es ist natürlich sehr unterschiedlich, wie die einzelnen Kollegen in diesen Impfprozess integriert gewesen sind von Anfang an. Aber ich glaube, wir müssen da einfach auf unsere Erfahrung vertrauen, die wir ja nun seit Jahrzehnten haben, im Erkennen von richtigen und falschen Rezepten, da wird ja auch was gefälscht. Und ich kann zumindest nur sagen, für unsere Kommune hier in Duisburg gibt es auf jeden Fall eine ganz gut sortierte Hilfe, dass also alle Verdachtsfälle kommuniziert werden und wird auch aufgezeigt, was an den Dingern falsch ist. Und da lernt man natürlich auch sehr viel. Und also ich würde nicht sagen, dass es da noch Schulungen geben müsste.
Sie sagen, Sie lernen sehr viel. Haben Sie auch in den vergangenen Monaten gelernt, genauer hinzusehen oder zu erkennen, wer diese Fälscher, Fälscherinnen eigentlich sind?
Ja, also ich sag mal so, man hat natürlich am Anfang immer so gewisse Bilder vor Augen und denkt immer, okay, der sieht ja so aus wie ein Impfpassfälscher, und das ist dann ja so eine Art Social Profiling, und das kann aber natürlich auch ziemlich in die Hose gehen. Und eigentlich stellen wir fest, es sind Leute auch quer durch die Gesellschaft, die sich dieser Sache bedienen, und also insofern sicherlich eine ältere Frau mit 70, die wir persönlich kennen, die ist es wahrscheinlich eher seltener. So, um das mal so zu formulieren. Also es gibt schon Gruppen der Bevölkerung, die es häufiger sind.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ohne dass wir Sie da jetzt zu einem Social Profiling anhalten wollen, geht das quer durch die Bevölkerung, wer da fälscht?
Ja, also ich würde schon sagen, das geht quer durch die Bevölkerung.
Kommen wir abschließend noch mal auf die Rechtslage zu sprechen. Sie hatten das eben zu Beginn unseres Gesprächs schon mal gestreift. Ich möchte da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Die Apotheker, Apothekerinnen unterliegen ja der Schweigepflicht. Sie dürfen im Grunde oder sie dürfen keine Gesundheitsdaten weitergeben. Ergo ist für Sie die Gretchenfrage, wenn Sie einen gefälschten Impfausweis vor sich liegen haben, sind Sie da rechtlich abgesichert, ob Sie das überhaupt zur Anzeige bringen dürfen oder nicht?
Also meine Sicht darauf, ich weiß nicht, ob das juristisch abschließend ist, ist die, dass ich ja diese Gesundheitsdaten nicht im Vertrauen erhalten habe, sondern eigentlich mit der Idee erhalten habe, dort einen öffentlich einsehbaren Ausweis oder Nachweis draus zu machen. Und insofern würde ich in dem Fall sagen, fühle ich mich nicht an die Schweigepflicht gebunden in diesem Fall.
Können Sie denn nachvollziehen, wenn Kolleginnen und Kollegen sich auf dieses Argument beziehen und sagen, ich möchte aus diesem Grunde keine Anzeige erstatten?
Also ich kann das schon verstehen. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir Apotheker sehr, sehr, sehr genaue Menschen sind und viele von uns das immer wirklich ganz exakt wissen möchten. Aber ich glaube, in so einer Situation wie der jetzigen, das zeigen die letzten anderthalb Jahre, hilft es manchmal nicht, wenn man Gesetze immer bis aufs allerletzte verfolgt, sondern hier ist einfach auch manchmal der gesunde Menschenverstand und der Anstand gefragt und ein Gerechtigkeitsempfinden. Und das sagt mir dann ganz klar, das muss angezeigt werden.
Herr Hamann, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke, die Sie uns in Ihren Beruf in derart schwierigen Zeiten gewährt haben. Schöne Grüße nach Duisburg. Weiterhin alles Gute.
Ja, vielen Dank. Gruß zurück.
wie hilflos deutsche Behörden dem Hass im Netz teilweise gegenüberstehen, das zeigt ein Brief aus dem vergangenen Frühjahr. Da hatte das Bundesamt für Justiz dem Betreiber der Internetplattform Telegram ein Bußgeld angedroht von bis zu 50 Millionen Euro. Der Messenger-Dienst habe es versäumt, so die Begründung, strafbare Inhalte zu melden und zu sperren. Genau das sieht aber das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor. Das hat der Bundestag 2017 beschlossen. Aber noch immer gehen die Meinungen von Bundes- und Landesbehörden auseinander, ob Telegram nun unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt oder nicht. Polizei und Staatsanwaltschaften sind seit langem überzeugt, dass Dienste wie Telegram entscheidend dazu beitragen, dass radikalisierte QuerdenkerInnen sich dort gegenseitig aufschaukeln. Wieso also ist es so schwierig, Telegram juristisch den Riegel vorzuschieben? Unter anderem darüber habe ich mit Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio vorhin gesprochen.
Moment, das ist der perfekte Einstieg. Ich sage erstmal hallo, willkommen im Podcast. Johannes, Gruß nach Berlin.
Hallo, hallo
Barbara. So, ich konnte gerade schon auf Aufnahme drücken. Da hast du mir erzählt, dass du selber Mitglied in einer Telegram-Gruppe bist. Jetzt sollen keine falschen Eindrücke hier aufkommen. Du kannst es gleich genauer beschreiben. Aber das macht mich natürlich neugierig. In welcher Gruppe bist du?
Ich bin in einigen Gruppen. Die ich gerade erwähnt hatte, ist Don de Ai. Das ist eine Gruppe aus Kuba. Das ist insofern interessant, weil Kuba ist natürlich, da mangelt es natürlich an sehr viel und die Geschäfte haben auch viele Dinge nicht. Ja, und das sind einfach Tausende, zigtausende Kubaner und Kubanerinnen drin und geben sich gegenseitig Informationen, wo es gerade Zucker gibt, wo es gerade Mehl gibt oder fragen, ich brauche dies und das, vielleicht Batterien oder sowas, wo kriege ich das? Vor allem in Havanna natürlich und ja, und da kriegen sie dann Antworten. Also das zeigt, dass Telegram eben auch andere Funktionen hat in anderen Ländern, ja, andere Zwecke bis hin dazu, dass es Dissidenten auch nutzen.
Nur verständnishalber, ich gehe davon aus, dass du früher mal in Kuba gelebt hast, da länger vor Ort warst oder Urlaub gemacht hast. Oder wie kommst du gerade in die kubanische Chatgruppe rein?
Ja, ich hab mal Urlaub gemacht und ich habe da mal drüber gelesen. Und deswegen finde ich das immer sehr interessant, wie grundsätzlich in anderen Teilen der Welt digitale Werkzeuge genutzt werden, ja, um da de facto den Alltag besser bewältigen zu können.
Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt diesen kleinen, großen Umweg über Kuba genommen, um schon mal ganz kurz zu illustrieren, wie unterschiedlich der Umgang genau mit diesem Messenger-Dienst ausfällt und damit eben ganz anders als bei uns in Deutschland. Aber lass uns vielleicht hierzulande anfangen mit der Frage, warum, also wir wissen es alle, wir sehen im Moment die sogenannten SpaziergängerInnen, die in ganz Deutschland auf die Straße gehen und sich häufig genau über diesen Messenger-Dienst Telegram verabreden. Warum gerade dieser Dienst, Johannes?
Ja, ich glaube, es liegt auf der einen Seite dran, dass er unreguliert ist, nicht völlig. Also da werden schon Dinge auch moderiert, aber die Moderationspflichten nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auf das wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, denen kommt man da nicht nach. Das heißt sozusagen, die Gruppen, die es da gibt, auch die öffentlichen Gruppen, die können sich relativ ungestört sozusagen nicht nur unterhalten, sondern eben auch, ja, wie wir es jetzt sehen bei einigen Gruppen, gegen andere hetzen, teilweise zum Mord an Politikern aufrufen. Und das Ganze hat eben dann dazu geführt, dass jetzt sich da sozusagen, ja, nicht alle treffen, aber dass das der Koordinationskanal ist für Gegner von Corona-Maßnahmen bis hin zu eben diejenigen, die sagen, ja, dieser Staat, der solche Corona-Maßnahmen erlässt, der ist unser Feind.
Du hast das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, schwieriges Wort und auch komplexer Inhalt, selber schon angesprochen. Das besagt, dass Messenger-Dienste strafbare Inhalte eigentlich aus ihren Chats rausnehmen müssen. Und du hast es schon angedeutet, dieses Gesetz, da fällt Telegram sozusagen raus. Wie kann das sein?
Ja, ob es rausfällt, das ist umstritten. Es war lange so, Telegram hatte eben lange diese Chat-Funktion vor allem, so wie WhatsApp und Messenger. Das heißt also eher zu 1:1 Kommunikation oder kleine Gruppen. Aber diese öffentlichen Gruppen, die sind jetzt immer wichtiger geworden. Und das war schon letztes Jahr so eine Diskussion. De facto stuft das Bundesamt für Justiz ein, ob ein Dienst unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt. Und das hat man dann auch in diesem Frühjahr gemacht und hat gesagt, okay, es gibt diesen Teil öffentliche große Gruppen, teilweise mehr als 100.000 Mitglieder. Da kann ich nicht mehr davon sprechen, dass das sozusagen persönliche Kommunikation ist. Und wir nehmen es unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist jetzt im Moment auch die Haltung der Regierung. Ich glaube auch, dass es vom Buchstaben des Gesetzes de facto gedeckt ist, weil es eben ein hybrider Dienst ist und eben auch diese Social-Networking-Funktion hat. Dann ist aber die Frage quasi, was bedeutet das? Und das bedeutet natürlich erstmal, dass ich mich an gewisse Regeln halten muss als Plattform, die unter dieses Gesetz fällt in Deutschland. Das heißt, dass ich, wenn mir illegale Inhalte gemeldet werden, dass ich die dann innerhalb 24 Stunden löschen muss. Das heißt künftig, dass ich da sogar, wenn ich selber glaube, dass diese Inhalte strafbar sind, zum Beispiel Morddrohungen, zum Beispiel ist auch inzwischen Gutheißen einer Straftat etc., dass ich die dann auch an das Bundeskriminalamt ab Februar melden muss, samt IP-Adresse. Ja, und diese ganzen Pflichten, die daraus erwachsen, denen entzieht sich Telegram, weil ja, die Firma in Dubai sitzt und sagt, hey, die Regierungen, egal wer es ist, bei uns kommt keiner ran.
Kommen wir gleich auf den Standort des Betreibers noch zu sprechen. Das ist wahrscheinlich eine der Hürden. Andernfalls ist mir aber nicht so ganz klar, wenn die rechtlichen Grundlagen so klar skizziert sind im Netzwerkdurchsetzungsgesetz und ist jetzt von der Ampel, heißt wie ja auch von der Vorgängerregierung der Großen Koalition, Telegram soll unter dieses Gesetz fallen, dass man dann nicht zur Tat schreitet und nicht aktiv wird. Also wie viel offensichtliche Belege braucht man denn noch, dass es bei Telegram nicht einfach nur um einen Messenger-Dienst geht für private Weihnachtsfeiern?
Naja, man kann nicht aktiv werden. Also und man will ja zur Tat schreiten. Konkret heißt es erstmal, dass man jetzt in diesem Verfahren, das eröffnet wurde, Bußgeldverfahren vom Bundesamt für Justiz, heißt erstmal, okay, wenn ihr unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fallt, dann müsst ihr uns erstmal jemanden, einen Ansprechpartner nennen, eine Zustelladresse sozusagen, damit wir wissen, okay, ihr seid hier in Deutschland gerichtsfähig, wir haben hier einen Ansprechpartner. Das gibt's nicht. Und was der zweite Punkt des Bußgeldverfahrens ist, es gibt keine Meldemöglichkeit nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt in irgendeiner Gruppe sehe, okay, da ruft jemand zum Mord auf oder heißt Straftatengut, dann kann ich nicht hingehen und sagen, ich kann das zwar melden, aber ich kann es nicht nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz melden und sagen, okay, hey, pass mal auf, Plattform, das ist Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kümmert euch drum, löscht das gegebenenfalls innerhalb von 24 Stunden, sondern ich kann das nur nach dem normalen Weg machen. Und selbst da ist Telegram relativ willkürlich, weil man sich eben nicht an diese rechtlichen Regeln gebunden fühlt und weil man sich auch als ja, Kanal der freien Meinung dann de facto sieht. Also das Problem ist de facto die Umsetzung. Das Problem ist die Umsetzung, weil ich kann ja nicht selber von mir aus sozusagen die Kommentare löschen als Staatsanwaltschaft, sondern das muss eben die Firma machen, die Zugriff auf die Software hat, und das ist halt Telegram.
Also ist dann doch das Hauptproblem, und da kommen wir auf Dubai, dass der Betreiber einen Standort im Ausland hat?
Ja, das ist de facto das Problem. Man muss auch sagen, das Problem gibt es auch bei Facebook und Twitter nur ein bisschen anders. Bei Telegram ist es so, die Staatsanwälte, die das verfolgen wollen, die haben überhaupt niemanden, an den die sich wenden können. Also die stehen quasi da und sehen, XY ruft zum Mord am sächsischen Ministerpräsidenten auf, ist eine Straftat. Ja, wenn der nicht mit dem Klarnamen da ist, dann sieht schlecht aus. Dann können die halt nicht sagen, gebt uns mal die Daten, weil wir wollen das verfolgen.
Auf die mit Klarnamen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Lass uns für einen Moment noch bei denen bleiben, die zur Gewalt aufrufen. Aber dann, wie du es jetzt geschildert hast, ist unglaublich schwierig, wird sie strafrechtlich zu belangen. Wenn ich dir richtig zugehört habe, dann gibt es da die ein oder andere Gesetzeslücke, die dazu führt, dass die Umsetzung, die Ausführung der Rechtsprechung so schwierig wird. Ist das richtig so?
Ich glaube nicht, dass wir jetzt im Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine Lücke haben, in dem Sinne, dass jetzt irgendwas nicht geregelt ist. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach eine Form von Umsetzungsproblem. Und das Umsetzungsproblem kriege ich halt auf internationaler Ebene nicht gelöst, weil schon dieses Zustellen, dieses Hinweises, dass, hallo Telegram, ihr habt keinen Ansprechpartner in Deutschland, ändert das oder ihr kriegt ein Bußgeld. Schon das kann ich nicht sozusagen als Bundesamt für Justiz einfach so machen, sondern ich muss mich an die Vereinigten Arabischen Emirate wenden und sagen, hey, wir brauchen da eure Hilfe, Rechtshilfeverfahren, stellt doch diesen Brief Telegram zu. Gab es ja offensichtlich nie eine Antwort. Und das zeigt auch, wie schwierig das ist. Und bei Dubai, / Vereinigte Arabische Emirate, ist das ja bekannt. Das ist ja nicht nur so, dass Telegram dahin geht, sondern auch im Kontext Geldwäsche ist auch klar, dass da viele sich dorthin begeben und da leben, weil sie ja ganz genau wissen, okay, da gucken die Ermittlungsbehörden nicht so genau hin und mit internationalen Absprachen gibt es da auch nicht viel. Und das ist natürlich nicht trivial, weil da sind wir dann wieder dran, ja, kriegt die Bundesregierung irgendwie hin, da vielleicht ein Abkommen zu schließen, oder muss man sich was anderes überlegen?
Wie beurteilst du die Chancen? Der Justizminister Marco Buschmann von der FDP, der sagt ja jetzt, er will statt einer nationalen lieber eine europäische Lösung. Das klingt sinnvoll, ist aber, wir kennen das aus der Politik, auch schon oft Ausrede gewesen, um nicht selber aktiv werden zu müssen.
Ja, er spielt ein bisschen auf Zeit, meiner Meinung nach. Er redet ja vom Digital Services Act, das ist ein Rahmen für Europa, der letztendlich was Ähnliches macht wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ohne dass er feststellen würde für jedes europäische Land, was da strafbar ist. Dieser EU-Rahmen, der wird dann, schätze ich mal, so 2023 in Deutschland auch umgesetzt. Dann wird das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein bisschen angepasst wahrscheinlich. Aber das ändert ja nichts an dem Grundsatzproblem. Wenn Telegram verschwinden würde oder sich Telegram unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz begeben würde, dann wird eben die nächste App kommen, die in diese Richtung geht. Und deswegen sind wir eher bei dem Thema, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir es wirklich lösen, dass wir natürlich gucken müssen, als erstes mal die Polizei, die wir haben, nehmen die diese Bedrohung in Anführungszeichen ernst? Gibt es da ein Bewusstsein für? Haben die genug Leute? Haben die genug Zeit dafür?
Gibt es da eins?
Das, in den letzten Jahren gab es eher weniger, aber ich glaube, es hat sich insofern verbessert. Natürlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat da schon einiges verändert, aber natürlich, es gibt auch Spezialstaatsanwaltschaften. Und jetzt auch, wenn ab Februar die Plattformen dem Bundeskriminalamt das melden, dann prüft das Bundeskriminalamt, ist es wirklich strafbar, dieser Inhalt, und leitet das dann auch an die einzelnen Staatsanwaltschaften weiter. Und da haben mir Leute gesagt, ja, allein schon dadurch, dass jetzt quasi jede Staatsanwaltschaft weiß, okay, ich kriege vielleicht vom BKA irgendwie einen Hinweis auf dieses Hassdelikt und diese Beleidigung und ich muss mich damit auseinandersetzen, dass das schon so ein bisschen was verändert hat, aber de facto ist es dann immer eine Frage auch von Personal, auch von Rekrutierung. Wie online-affin sind die Leute? Wie viel Zeit haben Leute dann da zum Beispiel auch verdeckt zu ermitteln oder vielleicht auch die echten Namen anders rauszukriegen?
Genau, da sprichst du das richtige Stichwort an. Uns läuft nämlich so ein bisschen die Zeit weg allmählich. Aber Johannes, ich wollte dich auf jeden Fall noch fragen, was man denn eben gegen jene tun kann, die mit ihrem vollen, richtigen, auch fachlich genannt Klarnamen bei Telegram unterwegs sind und Drohungen auch gegen PolitikerInnen aussprechen. Wir haben dazu heute früh die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken im Deutschlandfunk-Interview gehört, nachzuhören auf deutschlandfunk.de beziehungsweise in unserer DLF-Audiothek. Und Esken fordert, kurz gesagt, tut was. Ist das berechtigt, dieser Vorwurf, der da drin mitschwingt, dass man die mit Klarnamen bisher nicht genug verfolgt strafrechtlich?
Ich glaube, das ist regional und je nach Schwerpunkt unterschiedlich. Klarnamen ist natürlich insofern einfacher. Ich kann erst mal gucken sozusagen, wer heißt denn überhaupt so? Dann ist natürlich die Frage, wie viele Leute gibt es, die noch so heißen? Kann ich es vielleicht an anderen Dingen festmachen? Vielleicht am Profilbild, an sonstigen Spuren, die im Netz hinterlassen wurden?
An der IP-Adresse, ja.
Ja, die IP-Adresse kriege ich ja von Telegram nicht so einfach. Ne? Also das ist, da komme ich halt nicht ran an solche wirklich identifizierenden Daten. Nicht mal, ich komme nicht mal an die E-Mail-Adresse sozusagen. Aber natürlich gibt es dann sicherlich einige Fälle, wo man einfach sagen würde, okay, wenn da einfach mal die Polizei vorbeikommen würde und sagen würde, hey, haben Sie das geschrieben, diesen Kommentar, dass da den Leuten schon ein bisschen mulmiger werden würde.
Ich habe eigentlich noch zwei letzte Fragen. Ich versuche es jetzt mal mit einer. Wir haben mit Kuba begonnen und wollen auch mit dem Ausland enden. Aus unserem Beispiel, dass du in der kubanischen Chatgruppe bei Telegram drin bist, ergibt sich für mich die Frage, warum ist dieser Messenger-Dienst in Deutschland für Rechtsextreme unter anderem so attraktiv, während er in anderen Ländern der Welt entweder für den allgemeinen Gebrauch genutzt wird oder auch von Oppositionellen zum Beispiel. Kannst du mir das erklären?
Ja, wir sind wieder bei dem Punkt Telegram, obwohl der Dienst selber nicht mal im Sinne von technisch als super sicher gilt, sagt, hey, die Regierungen kriegen von uns nichts. Das stimmt nur so bedingt. Also Attila Hildmann hat mir ja auch zum Beispiel aus der App zumindest die Gruppen gelöscht. Oder nach dem Sturm auf das US-Kapitol hat man irgendwie hunderte von Gewaltaufrufen gelöscht. Aber auch ein bisschen auf Druck der Firmen, denen die Apps das gehören, nämlich Google und Apple, die gesagt haben, hey, pass mal auf, wenn es nicht bestimmte Sachen nicht moderiert werden, dann kann es durchaus sein, dass wir euch aus dem App Store schmeißen. Also der Druck war dann nicht politisch, sondern geschäftlich. Ja, und de facto ist es dann ein Instrument, ne? Ist ein Werkzeug. Und eben das Werkzeug wird ganz unterschiedlich genutzt. Genau wie ich auch über Freunde mit Telegram spreche oder in Gruppen bin, wo mir irgendwelche Nachrichten, keine Ahnung, gezeigt werden. Da gibt es natürlich eben auch diese anderen Gruppen. Und deswegen, das macht es ja auch so schwer zu regulieren. Deswegen sind solche Vorschläge wie, okay, wenn alles nichts hilft, dann blocken wir es halt in Deutschland, sind natürlich in dem Kontext nicht hilfreich, weil A, kann ich diese Blockade umgehen und B, sende ich natürlich damit auch das Signal an Länder wie Belarus, an Länder wie Iran. Ah, guckt mal, die Deutschen, die sind ja ein Rechtsstaat etc. Die blocken das ja auch, dann können wir das auch sagen. Und wenn uns jemand fragt, hey, wieso stellt ihr die Dissidenten ab? Dann sagen wir, ja, die Deutschen machen das ja auch wegen Hass und Hetze. Da sieht man, dass das Ganze nicht trivial ist und man alles, was man sozusagen mit großer Kelle regulieren will, sehr wohl bedacht sein sollte.
Danke für diese Einschätzungen, Johannes Kuhn. Du bist unser Digitalexperte im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Du wirst über dieses Thema heute Abend auch einen Kommentar schreiben, den wir ab 19.05 Uhr in Deutschlandfunk senden. Auch den gibt es überall dort nachzuhören, wo es Podcasts und Audios gibt, unter anderem in unserer DLF-Audiothek. Genug der Werbung jetzt. Danke für deine Expertise. Tschüss nach Berlin.
Tschüss.
Damit ist für heute Schluss im Podcast der Tag. Fürs Interesse bedankt sich Barbara Schmidt-Matern.